Wir haben heute das Thema, wer ist der Mensch? Viele sagen heute, was ist der Mensch? Aber ich habe ganz bewusst formuliert, wer ist der Mensch? Denn wir erkennen bereits aus dieser Frage, dass der Mensch eine Personalität hat, dass er keine Sache ist, sondern eine Person, die Gott geschaffen hat, die von Gott geliebt ist und die Gott wieder in die Gemeinschaft mit sich rufen möchte. Wir möchten einige Teile betrachten aus 1. Mose 1, 1. Mose 2, die Erschaffung des Menschen und dann auch der Mensch im Paradiesesgarten vor dem Sündenfall. Die ersten 5, 6 Schöpfungstage lassen wir jetzt weg, ja, wo Gott alles andere geschaffen hat. Und dann wenden wir uns dem zu, wo der Herr den Menschen erschuf. 1. Mose 1, Abvers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Soweit. Damit endet der sogenannte erste Schöpfungsbericht. Und dann beginnt nochmal die Vertiefung dieser Erschaffung des Menschen. Das sind keine verschiedenen Quellen, wie manchmal behauptet wird, sondern der Autor Mose hat durch Gottes Inspiration dann noch einmal vertieft beschrieben, wie es sich mit dem Menschen verhält, ab 1. Mose 2, Vers 4, wo es dann ja heißt, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und da wird dann der Blick auf den Paradiesgarten und die dortigen Ereignisse gerichtet. Wichtig ist da bereits der Vers 7, auch für das, was wir schon gelesen haben, deshalb lese ich den jetzt auch noch. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gehen wir der Reihe nach vor, Vers 26 im ersten Kapitel. Gott sprach, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild. Das heißt nicht, ich will Menschen machen nach meinem Bild, sondern lasset uns Menschen machen nach unserem Bild. Was klingt denn da an? Ja, die Mehrzahl. Ja, Gott handelt durch seinen Schöpfungsmittler. Man kann es auch sagen, und es ist durchaus biblisch, obwohl es heute leider immer mehr bestritten wird, die Dreieinigkeit Gottes spricht hier. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Es heißt ja bereits am Anfang, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Auch der Geist ist von Anfang an da. Und eben nach Sprüche 8, ja, der Sohn, der bei der Schöpfung dabei war, lasset uns Menschen machen. Es ist auch ein Zeichen der Endzeit, dass diese biblische Lehre von der Dreieinigkeit immer mehr in Zweifel gezogen wird. Und ich sage auch ganz klar, es ist eine heilsentscheidende Lehre. Wer das ablehnt, kann nicht gerettet werden. Das sage ich auch allen, die das bezweifeln. Denn da wird die Gottheit des Sohnes und die Gottheit des Geistes in Frage gestellt. Wenn das nicht Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn Jesus nur ein Mensch ist oder der Heilige Geist nur eine Kraft, dann fehlt das Zentrum der Erlösung. Das sehe ich als sehr ernst an. Wir werden auch deshalb in unserer Reihe demnächst eine Schrift bringen mit dem Titel Dreieinigkeit, eine biblische Lehre, Ausrufezeichen, weil das so wichtig ist. Da geht es nicht um Randfragen, sondern um das Zentrum. Wer ist Gott? Also lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Das ist eine gewaltige Würdigung, wenn Gott sagt, nach unserem Bild. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, ich habe immer ein Bild von meiner Familie auch dabei, oder mehrere, hier im Geldbeutel, kann man es nicht sehen. Jedenfalls, wenn Sie ein Bild von sich machen lassen, eine Fotografie, ja, dann ist es ein schönes Abbild von Ihnen, aber es ist nicht Sie selber. Es ist nicht Sie selber, oder es sind nicht, wie man es formulieren will. Es soll heißen, wenn Gott den Menschen nach seinem Bilde macht, dann macht er nicht kleine Götter, ja, sondern er gibt dem Menschen eine gewisse Position, eine Rolle zu herrschen über alles Geschaffene, gibt ihm Verantwortung, alles soll ihm untertan sein. Ja, in dem Sinne ist das zu verstehen. Es muss auch nicht unbedingt heißen, dass Gott aussieht wie wir in seinem Sohn, natürlich, indem er in Maria seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, Jesus als Fleisch auch gekommen ist, im Fleische gekommen ist, inkarniert. Ja, caro heißt ja Fleisch auf Lateinisch, Inkarnation. Aber trotzdem steht Gott unendlich höher als alle Geschöpfe. Ganz klar, wir werden nie göttlich, wir sind aber von Gott geliebt und dürfen in die Gemeinschaft mit ihm kommen, gerade weil wir anders sind. Aber nach seinem Bild, als Abbild. Ein Foto wird nie ich selber sein, ja, von mir. Ja. Ja, es ist ein Gegenüber. Das heißt auch, Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild und zu seinem Gegenüber. Und deshalb kann auch Gott und Mensch miteinander kommunizieren. Ja, im Gebet, in der Erhörung der Gebete oder auch Nichterhörung, wo sie gegen Gottes Willen sind. Wir werden auch nicht zu allem Ja sagen, was unser Ehepartner sagt, wenn wir es für falsch halten. Und so ist auch zwischen Gott und Mensch. Er wird auch nicht jedem Gebet seinen Segen erteilen, wenn es eigensüchtig ist und nicht dem anderen auch dient. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, das Vieh, die ganze Erde, Gewürm, sogar das auf der Erde kriecht. Also die ganze bisherige Schöpfung, die schon vorher da ist, vor der Erschaffung des Menschen, sie soll vom Menschen beherrscht werden. Was tut ein guter Herrscher? Er guckt, dass es seinen Untertanen gut geht, dass sie nicht leiden müssen, dass sie nicht kaputt gemacht werden, nicht ausgebeutet. Und so haben auch wir einen Herrschaftsauftrag, der nichts mit Zerstörung der Schöpfung zu tun hat. Es ist auch ein Wesen der Sünde, dass Menschen sehr viel zerstört haben in dieser Schöpfung. Müssen wir jetzt gar nicht nur an den Umweltschutz denken, zerstörte Landschaft, Wasser und Luft. Auch die eigene Schöpfung des Menschen wird zerstört, wenn wir an die ganzen Kinder denken, die schon im Mutterleib abgetrieben werden, getötet werden. Ja, das ist alles Folge des Sündenfalls, der dann in 1. Mose 3 kommt. Werden wir heute Abend darüber hören. Herrschaftsauftrag ist auch verbunden mit Erhaltungsauftrag. Das wird dann auch in Kapitel 2 noch deutlicher, wo es heißt, du sollst diesen Garten bebauen und bewahren, nicht zerstören. Ich habe in meinem Buch über die Grünen, es liegt auch hier auf, mit dem Titel Grün war die Hoffnung, habe ich das deutlich dargestellt, dass da ein berechtigtes Anliegen liegt, innerhalb der ursprünglichen ökologischen grünen Bewegung die Schöpfung zu bewahren. Aber, mal unter uns gesagt, die heutigen Grünen sind gar nicht mehr grün. Sie sind schon längst rot unterwandert worden, schon von Anfang an. Deshalb bin ich auch sehr schnell wieder ausgetreten. Ich war zwar nie Mitglied, ich war dann bei der ÖDP eine Zeit lang. Das sind die konservativeren Grünen, ja, aber ich will jetzt hier keine Parteipolitik machen, keine Angst. Er liegt schon. Aber ich sage nur, wir haben durchaus eine ökologische Verantwortung, ja, aber sie darf auch nicht zur Ideologie werden. Das ist auch manchmal das Problem. Und dann wird es mit anderen Dingen, die nichts mehr mit Schöpfungsverwaltung zu tun haben, vermischt. Gerade doch bei den Grünen ist es ja so, einerseits will man Umweltschutz, andererseits will man das ungeborene Leben nicht schützen, sondern betont die Selbstverwirklichung, die höher stehen würde als das Lebensrecht des Kindes. Die Selbstverwirklichung der Frau oder auch der Eltern stehe über dem Lebensrecht des Kindes. Aber liebe Geschwister, ohne Lebensrecht gibt es auch kein Selbstverwirklichungsrecht. Ja, rein juristisch auch gesehen. Wenn ich gar nicht lebe, kann ich mich auch nicht verwirklichen, menschlich gesprochen. Ja, also es müsste jedem einleuchten, dass das eine völlige Unlogik ist, auch in unserer Gesetzgebung, wo man zwar gesagt hat, es ist Unrecht, wenn ein Kind im Mutterleib getötet wird, aber es ist nicht strafbar. Ja, es ist nicht strafbar. Ein nicht strafwürdiges Unrecht. Interessant, ja. Wenn man das mal machen würde bei Verkehrssündern oder bei Diebstählen, hätten wir schon längst vollends das Chaos, aber auch so kann der Herr ein Volk nicht segnen, das sich selber solche Gesetze gibt oder geben lässt. Es sind ja nicht wir, die die Gesetze gemacht haben, aber wir haben schon widerstanden, soweit es ging. Irgendwann liegt die Verantwortung dann aber eben auch nur noch bei denen, die das gemacht haben und diesen Gesetzen zustimmen. Da gilt dann auch Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn wir gezwungen würden, uns an solche falschen Gesetze zu halten, die gegen Gottes Wort stehen. Das ist die Grenze. Ansonsten Römer 13, seid untertan der Obrigkeit. Sie erhält zumindest eine äußere Ordnung aufrecht, aber wo Gesetze gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Lebensordnungen stehen, da sind wir zu einem, ja auch vorbildhaften Ungehorsam aufgerufen. Auch auf dem Gebiet der Homosegnungen. Wir werden gleich hören, im nächsten Vers nämlich, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Mann schuf er ihn? Nein. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier steht es ganz klar. Und die Ehe ist eindeutig bestimmt für Mann und Frau. Und nicht für Mann und Mann und Frau und Frau. Das ist eine Folge des Sündenfalls, dass Menschen alle möglichen geschlechtlichen Entartungen in diese Welt hineingetragen haben. Und selbst dem Ungläubigen, liebe Geschwister, müsste es einleuchten, dass das niemals von Gott gesegnet sein kann, aus einem einfachen Grund. Was ist denn, wenn ein Mann einen Mann in Anführungsstrichen heiratet? Wie geht es dann weiter in der nächsten Generation? Oder eine Frau, stirbt aus. Es kann keine Schöpfung mehr bestehen. Die Menschheit ist an ihr Ende gekommen. Wenn Gott so etwas völlig Abstruses befohlen hätte, dann hätte es nach Adam und Eva überhaupt nichts gegeben. Also zumindest dann der zweiten Generation. Nein, er hat ganz klar gesagt, als Mann und Frau schuf er sie. In Mehrzahl, auch im hebräischen Urtext. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Es gibt natürlich Menschen nun, die sind aus biologischen, medizinischen Gründen nicht fruchtbar, können keine Kinder kriegen. Ja. Die können trotzdem gesegnet sein. Sie können vielleicht geistliche Kinder bekommen, so wie auch der Apostel Paulus, der nicht verheiratet war, aus Glaubensgründen. Das ist auch eine Möglichkeit. Da kann auch ein Segen sein, auch bei den Ehelosen, die zur Ehe nicht geeignet sind, wenn sie dem Herrn anderweitig dienen, außer in ihrem eigenen Hause vorzustehen. Denn die, die Kinder haben, die sollen sie auch im Glauben erziehen. Wir können den Glauben nicht vererben, aber wir können das Möglichste tun, die Kinder in Liebe und Wahrheit zum Herrn Jesus hinzuführen. Das Eigentliche wirkt dann aber der Herr. Wir können aber auch der Rettung unserer Kinder im Wege stehen durch ein schlechtes Vorbild. Lassen wir uns doch da immer wieder auch korrigieren vom Herrn durch sein Wort. Es heißt ganz klar in den Briefen im Neuen Testament für die Väter, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Ja. Und es heißt dann auch, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Wir sollen auch keine antiautoritäre Erziehung praktizieren, die die Kinder zu haltlosen Individuen macht, wo sie nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, wo man ihnen alles durchgehen lässt. Heute sehen wir die Früchte einer solchen falschen Erziehung in unserer Gesellschaft, wo es immer mehr Drogenabhängige gibt, auch immer mehr kriminelle Kinder, aggressive Kinder, die nur noch vor dem Fernseher sitzen und vor Internet und sich Gewalttaten reinziehen und das dann auch irgendwann ausführen. Denn es ist so, womit ich mich füttere, womit ich meine Seele füttere, mein Innerstes, mein Herz, das wird dann auch irgendwann sich nach außen offenbaren. Und dann bekommen wir solche Auswüchse, wie wir es in unserer Gesellschaft heute leider erleben müssen. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Manche fragen, woher nahm denn Kain seine Frau? Na ganz klar, Adam und Eva haben über 900 Jahre gelebt und haben Kinder und Kindeskinder gezeugt. Wenn man mal das mathematisch ausrechnet, ja, wie schnell sich die Menschheit vermehrt hat, da müssen schon tausende Menschen gelebt haben, bis Adam und Eva gestorben sind. Ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, vielleicht sind es sogar noch mehr, aber das ist eine solche Vermehrungskurve, nicht? Versuchen Sie es mal statistisch zu berechnen. Und damals war das auch noch nicht verboten, logischerweise mit der engeren Verwandtschaft. Das kam dann später in den mosaischen Gesetzen, als dann das Erbgut schon schlechter geworden war. Nach der Sintflut ist ja die Strahlung stärker geworden. Man kann annehmen, dass vor der Sintflut eine viel dichtere Atmosphäre geherrscht hat. Ja? Und nach der Sintflut war die Atmosphäre durchlässiger geworden, auch für die kosmische Strahlung. Und man sieht genau, dass nach der Sintflut die Menschen nicht mehr so alt geworden sind wie zuvor. Das lässt sich alles naturwissenschaftlich erklären. So hat sich das also verändert, nicht? Und so werden wir auch heute nicht mehr so alt wie die Menschen in der vorsintflutlichen Zeit, wo der Älteste, wie alt wurde Methusalem? 967? 69? Ja. Jedenfalls ein für uns unbegreifliches Alter. Hat etwa der Naturwissenschaftler Professor Walter Smith interessante Ausführungen darüber in seinen Büchern, wie eben hier sich die atmosphärische Schicht verändert hat und strahlendurchlässiger wurde. Wie auch das ein Beweis übrigens ist für die biblische Schöpfung und Sintflut. Auch wenn man die Zahl der Menschen heute betrachtet, sieht man, dass die Menschheit noch nicht hunderttausende Jahre alt sein kann, sonst gäbe es noch viel, viel mehr Menschen. Ja, man kann ziemlich genau berechnen, dass das ungefähr 6000 Jahre sein müssen und dass wir heute genau diese Menschheitszahl erreicht haben, auch mathematisch mit dieser proportionalen Vermehrungskurve. Wenn das 100.000 Jahre wären, dann hätten wir schon längst die Venus und den Mars und alles besiedeln müssen, weil es sich immer weiter vermehrt hat. Früher gab es ja noch nicht so die Homo-Ehe und diese Dinge wie heute, nicht? Da hat man ja noch geheiratet, sogar oft mehrere Frauen in alttestamentlicher Zeit, und es hätte sich also noch viel mehr vermehrt. Allerdings sehen wir auch hier, die ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes ist die Ein-Ehe und nicht die Viel-Ehe, wie es bei den Patriarchen dann zum Teil stattgefunden hat und bei den Königen. Aber es war oft eben ein Fluch und kein Segen, auch bei Abraham, auch bei Jakob, mit diesen Frauen, die Konflikte, die daraus entstanden sind. Und bei den Königen, wie sie ihr Herz verführen ließen durch ihre heidnischen Frauen zum Götzendienst. Der ursprüngliche Wille des Schöpfers ist die Ein-Ehe, die Monogamie und nicht die Polygamie. Es wird auch aus dieser Stelle deutlich. Es heißt nicht, er schuf ihn als Mann mit Frauen, sondern als Mann und Frau. Einzahl. Und der Herr Jesus in Matthäus 19 wiederholt das und bestätigt das, ja, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf. Und sie werden ein Fleisch sein. Füllt die Erde und macht sie euch untertan, das habe ich schon ausgeführt, nicht als Gewaltherrscher, sondern in Liebe, liebender, verantwortlicher Verwaltungstätigkeit, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und nun ist die Frage, was darf der Mensch denn essen? Das müssen wir differenziert betrachten. Und zwar hier vor dem Sündenfall heißt es folgendermaßen, Vers 29 folgende. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Und auch für die Tiere hat Gott gesorgt, das heißt weiter, allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben, und es geschah so. Hier sehen wir übrigens, dass in den Pflanzen keine lebendige Seele ist. Ja? Das heißt, alles, was eine lebendige Seele hat, wo Gott seinen Leben hineingegeben hat, Lebensatem, das darf das essen, was keine lebendige Seele hat, nämlich das grüne Kraut. Hat Gott auch wachsen lassen, wunderbar. Aber es gibt ja heute in der Esoterik manchmal Dinge, wo Leute mit Bäumen reden und mit den Pflanzen. Das ist Aberglaube. Wir sehen also aus dieser Stelle, dass die Pflanzen eben keine lebendige Seele haben, sondern uns zur Nahrung, zur Sauerstofferzeugung, ja, zur Schadstoffregulierung und so weiter gegeben sind. Ist es heute auch noch so, dass wir nur Pflanzen essen dürfen? Die Vegetarier berufen sich ja auch auf diese Stelle. Ja, nach der Sintflut lesen wir auch diese Stelle. 1. Mose 9, 1 bis 7. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Der Schöpfungs- und Vermehrungssegen und Auftrag wird wiederholt nach der Sintflut, nachdem ja nur noch 8 Menschen wieder übrig waren. Fing es ja praktisch nochmal neu an. Und dann, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Ja, wir dürfen jetzt also auch die Tiere essen. Wenn auch die Schlachtung schonend erfolgen soll und das Blut soll auch vorher draußen sein, sollen kein Blut essen. Das ist übrigens in Apostelgeschichte 15 wiederholt, auch für die neutestamentliche Gemeinde. Enthaltet euch von Blut, Unzucht, Ersticktem und Götzenopfer. Ja, das ist uns also zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Aber damals im paradiesischen Urzustand gab es noch kein Fressen und Gefressenwerden, kein Raubtierverhalten, weder bei den Tieren noch bei Menschen. Auch er durfte die Tiere nicht schlachten. Und es wird ein solcher Zustand nach dem Propheten Jesaja und anderen zu folgern, auch wieder im tausendjährigen Reich sein, wo das Kind im Loch seine Hand ins Loch der Otter steckt und das Schaf beim Löwen wohnt. Ja, auch da wird Gott wieder paradiesische Zustände herbeiführen. Wobei Satan da nur gebunden ist an eine symbolische Kette. Das heißt, er ist gebunden, aber die Kette ist symbolisch. Ja, so müssen wir auch die Offenbarung verstehen. Aber es heißt, er kann in der Zeit uns nicht verführen. Aber nach dem tausendjährigen Reich wird er losgelassen. Es kommt zur Schlacht von Gog und Magog. Und dann wird er zusammen mit dem falschen Propheten und dem Antichristen in den feurigen Pool geworfen, wo diese satanische Trinität gequält wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es hieß immer, es war gut. Und hier als Zusammenfassung nun des Schöpfungswerkes der 6 Tage, es war sehr gut. Übrigens, nach meiner Meinung sind es wörtlich zu nehmende Tage, weil ausdrücklich betont wird, nach jedem Schöpfungswerk, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 4. Tag. Das soll nämlich genau verhindern, dass man unendliche Zeiträume daraus konstruiert. Gottes Wort ist hier sehr genau. Übrigens auch so ähnlich in Offenbarung 7 und 14, wo über die 144.000 gesagt wird, es sind die Stämme Israels, und die werden dann sogar nochmal extra aufgezählt, um die falsche Interpretation zu verhindern, dass man das spiritualisiert auf irgendwelche anderen Gruppierungen oder Kirchen bezieht. Da, wo Gottes Wort nochmal den Finger drauflegt und nochmal genau kennzeichnet, da dürfen wir auch nicht herumdeuteln. Auch sonst nicht, ja? Aber hier haben wir eine Hilfe, die Dinge wirklich so stehen zu lassen. Das ist für mich eine wichtige Auslegungsregel, auch mit den 42 Monaten. Dadurch, dass die auch in Tagen und Jahren angegeben werden in der Offenbarung, sehe ich, dass das eine wörtlich zu nehmende Zahl ist. Sonst wäre es nicht in dreifacher Zeitmessangabe uns gegeben. 42 Monate, 1260 Tage, 3,5 Jahre. Ja. Okay, zu dieser Frage nur so viel. Und nun Kapitel 2, der 7. Tag. Auch so ein Streitthema heute, vor allem wenn man mit Adventisten diskutiert. Hier steht nun tatsächlich, und das ist unbestritten, Gott ruhte am 7. Tag, er segnete den 7. Tag, er heiligte ihn, auch in den 10 Geboten kommt das wieder vor. Der Sabbat, Shabbat heißt ja ruhen. Gott hat uns ganz bewusst einen Ruhetag gegeben, an dem er geruht hat von seinen Werken, nicht weil er müde war. Ja, Gott, denke ich, der Vater wird nicht ermüden. Der Herr Jesus auf Erden, er hat auch schlafen müssen. Er war ja auch wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Aber Gott hat einen Rhythmus geschaffen, aus Liebe zu uns, dass auch wir ruhen sollen. dass auch wir Pausen machen. Und es ist ein Segen, wenn wir einen Ruhetag halten, den Ruhetag in der Woche. Warum halten wir aber den Sonntag als Christen? Weil wir Glieder der neuen Schöpfung sind, des auferstandenen Herrn. Ja, im Russischen heißt der Sonntag Auferstehungstag, Воскресенье. Ja, und Sonntag ist sicherlich ein heidnischer Begriff vom Sonnengott. Im Deutschen ist das ganz klar problematisch, der Name, aber etwa im Russischen Auferstehungstag, das macht deutlich, was in der Bibel steht, dass wir uns an dem Tag versammeln, an dem der Herr auferstanden ist, und 6 Erscheinungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern werden berichtet. Pfingsten lag am ersten Tag der Woche, 50 Tage danach, der 50. Tag vielmehr. Und deshalb habe ich ein gutes Gewissen, wenn ich heute den Ruhetag am Auferstehungstag halte, gerade in Unterscheidung zur Synagoge, ja, zum Alten Bund, hat gerade die Urgemeinde sich am ersten Tag versammelt. Ganz eindeutig. Es ist auch schon ein feststehender Begriff in der Apostelgeschichte und in Offenbarung 1, wo vom Tag des Herrn die Rede ist. Und es ist ein Segen, wenn wir wirklich einen Ruhetag ganz treu einhalten, auch um unserer geistig, seelisch und leiblichen Gesundheit willen. Und auch, dass die Schöpfung Ruhe findet. Dass nicht jeden Tag hier gerattert wird, Lärm gemacht wird, Dinge hier abgeholzt werden und so weiter. Ja, auch die Schöpfung braucht ihre Ruhe und wir selber auch als Teil der Schöpfung. Gott hat einen Rhythmus in die Schöpfung gelegt. Wichtig ist, dass wir einen Ruhetag halten. Wir sind nicht sklavisch gebunden an einen bestimmten Wochentag. Es kann auch mal sein, ich muss auch sonntags viel arbeiten, ja, mache das auch gern in der Wortverkündigung, aber es gibt ja dann, so in der Kirche sagt man den Pfarrersonntag, das ist dann oftmals Montag, aber dass wir einen Ruhetag haben, denn die Jünger haben sich auch an jedem Tag versammelt. Ja. Versteht ihr? Nicht sklavisch jetzt daran gebunden. Wenn ein Adventist den Samstag hält, den Sabbat, das ist für mich auch nicht der Punkt. Aber das Problem fängt bei mir dann an, wenn sie sagen, der Sonntag sei das Mahlzeichen des Antichristen und der Sabbat sei die Versiegelung der treuen Nächte. Das ist adventistische Lehre. Das müsst ihr nur mal wissen. Ja, dass sie uns sagen, wir seien alle Jünger des Antichristen, wenn wir uns am Sonntag versammeln. Ich sage es jetzt mal unter uns, wir hatten auch schon Adventisten hier diese Tage und da sehe ich wirklich ein Problem, wenn man dann uns in die antichristliche Ecke steckt, weil wir nicht am Sabbat festhalten. Außerdem ist es eine Verharmlosung des Mahlzeichens des Tieres, wenn man sagt, es sei der Sonntag, es ist völlig abwegig. Ja? Das Mahlzeichen des Tieres wird etwas ganz anderes sein. Es ist ein Kennzeichen auf der Stirn und auf der Hand, durch das niemand kaufen oder verkaufen kann. Das hat mit Sonntag oder Wochentagen überhaupt nichts zu tun. Viele denken an einen Chip oder ähnliche Techniken, die man sich jetzt aufprägen lässt. Seien wir da wachsam und lassen uns nicht vernebeln durch solche falschen Lehren. Ja, jetzt lese ich noch, soweit die Zeit reicht, aus Kapitel 2 noch einiges, wo das nochmal vertieft wird. Wir hören es einfach mal im Zusammenhang und dann sage ich noch ein paar Dinge dazu. 1. Mose 2 ab Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Also es setzt hier nochmal neu ein, die Beschreibung. Ja. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Seht ihr, da haben wir diese Atmosphäre, die sehr dicht war. Von unten und von oben hat es da geregnet. Auch bei der Sintflut sind ja die Brunnen der Tiefe aufgebrochen auch. Nicht nur vom Regen oben, die Wolkendecke, sondern das ganze Wasser aus dem Innern ist alles herausgequollen und hat alles überflutet. Und nun, wir haben schon gehört, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ich lege es jetzt doch immer gleich aus, sonst kommen wir nicht durch. Hier ist die Erschaffung des Menschen nun beschrieben, geradezu in klassisch gewordener Form. Wer ist der Mensch? Hier steht ganz klar, Staub von der Erde, also Materie. Das, was hier in der Schöpfung vorhanden ist, hat Gott benutzt als materielle Grundlage zur Erschaffung des Menschen. Das wurde dann zum Fleisch. Knochen, Fleisch, all diese Dinge. Es steht übrigens hier nicht Asche, wie es auf manchen Friedhöfen gesagt wird. Wie wird da manchmal gesagt? Staub zu Staub, Asche zu Asche. Nein, die Feuerbestattung ist ein heidnischer Brauch, ja ganz deutlich. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sich beerdigen lassen. Das haben die Juden gemacht und auch die Christen. Ich kenne keinen Fall aus der Bibel, wo ein Christ sich freiwillig hat verbrennen lassen. Bei Märtyrern ist was anderes. Ich denke, die ewige Seligkeit hängt davon nicht ab, wenn jemand unfreiwillig verbrannt wird oder im Meer umkommt und so weiter. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man die Erdbestattung wählen. So wie auch unser Herr in einem Felsengrab eingewickelt wurde und hineingelegt. Er wurde auch nicht verbrannt. Stellt euch vor, ein Verbrannter wäre dann wieder auferstanden. Ja, wir können uns das letztendlich nicht vorstellen, aber trotzdem, es ist ganz klar, die Erdbestattung. Und wir sollen auch hier einfach gehorsam sein. Wie gesagt, ich sehe es nicht als heilsentscheidend an, weil auch die verbrannten Märtyrer auferweckt werden. Aber die heidnische Sitte oder Unsitte der Verbrennung, die finden wir ja vor allem auch im Hinduismus. Da gibt es sogar die Witwenverbrennung, wo dann die Witwe auch mit verbrannt wird. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch praktiziert wird. Wird auch heute noch praktiziert, eine schreckliche Sache. Und auch in anderen heidnischen Religionen. Und wir werden deshalb auch jetzt in diesem Herbst in unserer Reihe Aufklärung, ich habe ja etliche Hefte da, ein Band bringen zum Thema Feuerbestattung, auch für Christen, Fragezeichen. Ihr seht, alles sehr aktuelle Themen. Dreieinigkeit, Feuerbestattung oder solche Fragen. Ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn ich vor ihr heimgehe, auf jeden Fall Erdbestattung. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann legt es auch vielleicht schriftlich fest, rechtzeitig. Man weiß ja nicht, was die Nachkommen machen, wenn sie nicht gläubig sind. Nicht? Übrigens würde ich auch jedem empfehlen, eine Patientenverfügung zu machen, solange es noch rechtzeitig ist. Was man nicht mehr mit sich machen lassen möchte, wenn es Ende kommt und man vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein ist. Wir haben da jetzt mit meiner Mutter manche Erfahrungen gesammelt und da ist leider manches auch zu spät, weil sie selber nichts mehr unterschreiben kann. Sie wird also zurzeit künstlich ernährt. Ja, jedenfalls Materie, Staub und nicht Asche, ja, Staub von der Erde bei der Schöpfung. Und nun aber das Entscheidende, Gott blies den Odem des Lebens in seine Nase. Das ist der Geist. Das heißt nicht, dass wir Götter sind wiederum, sondern Gott hat einen lebensschaffenden Geist. Und denn durch diesen Geist hat er dem Menschen Leben eingehaucht, sodass auch der Mensch eigenständigen Geist bekommen hat. Ja. Manche machen ja eine mystische Vereinigung daraus, wir sind ein kleiner Gott, wir haben ja seinen Geist auch bekommen. Nein, den Geist Gottes erhalten wir erst bei der geistlichen Wiedergeburt, nicht bei der Erschaffung. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Hier ist der Mensch erschaffen worden, er ist geistig belebt worden von Gott durch einen Schöpfungsakt. Wenn Gott ein Wort spricht, so geschieht's. Wir werden aber dadurch keine Teile Gottes, sondern bekommen durch seine Schöpferkraft Leben. Und dann ist der Mensch als aus Materie und Geist, von Gott geschaffenem Geist, nicht Gottes Geist, sondern von Gott geschaffener Geist, ist der Mensch eine lebendige Seele. Hebräisch Nefesh Hayah. Seele, das kommt von Gurgel und auch das deutsche Wort See ist mit dem deutschen See verwandt. Das heißt, ja, durch die Nase, durch die Gurgel hindurch hat der Mensch Leben bekommen und ist jetzt als Gesamtheit eine lebendige Seele. Seele kann auch für die Gemütskräfte des Menschen verwandt werden in der Bibel, für das mehr Emotionale, diese Bereiche auch in der Musik, ja, seelische Musik sagt man auch, die sehr das Gefühl anspricht. Aber es ist auch eine Bezeichnung des Menschen als Gesamtheit. Oft wird das nicht unterschieden. Es kann beides bezeichnen. Ich habe in meinem Buch Überzeugen Jehovas ausführlich auch diese Zusammenhänge dargestellt. Auch an der Anthroposophie, wo ja manches verdreht wird. Der Mensch ist also eine Einheit aus Materie und Geist und insgesamt eine lebendige Seele. Wobei auch die seelischen Anteile
manchmal dann als Leib, Seele, Geist dann bezeichnet werden insgesamt. Die Begriffe sind oft sehr verwirrend, auch in der Philosophiegeschichte hat man mal von Dualismus gesprochen oder von Dichotomie und Trichotomie, also ob der Mensch jetzt aus zwei oder drei Teilen besteht. Nein, er ist eine Einheit. Aber beim Tod, beim irdischen Tod, beim ersten Tod, wird der irdische Leib abgelegt und wir bekommen dann bei der Auferstehung einen neuen Auferstehungsleib. Ja. Der Herr Jesus jedenfalls als Auferstandener war zu erkennen. Sein Leib war zu erkennen und es war doch ein verklärter neuer Leib. Also Gott knüpft an diese Schöpfung an und macht doch die Schöpfung der Auferstehungsherrlichkeit als etwas Neues. Es übersteigt unseren Verstand, ja, aber es ist einfach göttliche Allmacht und göttliche Realität. Er knüpft an unsere irdische Existenz an, auch das, was wir hier im Glauben oder Nichtglauben getan haben, was der Mensch sät, wird er ernten, das gilt auch in dem Zusammenhang. Und wenn wir nicht an Jesus geglaubt haben, werden wir nach der Auferstehung die Verdammnis ernten. Wenn wir geglaubt haben und wiedergeboren sind, werden wir die himmlische Herrlichkeit ernten. Ganz klar. Und so ist also unser Leben hier wichtig und entscheidend für das, was in der Ewigkeit uns begegnet. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das wird noch eine große Rolle spielen beim Sündenfall, wie wir ja alle, denke ich, schon wissen. Wir werden es, so Gott will, und wir leben heute Abend hören. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfasst, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut, dort kommt auch das Bedolach Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt, Äthiopien. Der dritte Strom heißt Tigris, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Dieser Strom Pison ist wohl ein vorsintflutlicher Strom, der heute nicht mehr bekannt ist. Und auch der Gihon, aber Tigris und Euphrat sind heute noch bekannt. Im Mesopotamiengebiet, Irak, Iran-Region, babylonisches Gebiet nach der Bibel, da sind diese Ströme bekannt. Wahrscheinlich sind sie aber in der vorsintflutlichen Zeit anders geflossen als in der nachsintflutlichen Zeit. Und nun, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Habe ich schon gesagt, ja, verantwortungsvoll damit umgehen, ein guter Gärtner sein, nicht Gottes Gebote übertreten, und von gewissen Bäumen, die ja schon genannt wurden, nicht essen. Und das kommt jetzt nochmal. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Gott schenkt dem Menschen eine große Freiheit. Er darf von allen Bäumen essen. Ja, wunderbar, was der Herr dem Menschen geschenkt hat. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Interessant, es steht hier nicht, dass er vom Baum des Lebens nicht essen darf. Nicht? Aber der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das mit dem Baum des Lebens kommt dann erst nachher, nachdem er ja von diesem Erkenntnisbaum gegessen hat. Was das für ein Baum ist, das werden wir dann heute Abend betrachten. Der klug macht und so weiter. Jetzt will ich aber noch unser Augenmerk auf etwas anderes lenken. Nämlich ab Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ihm zum Gegenüber, zur Entsprechung, die um ihn sei, übersetzt Luther. Aber die Entsprechung ist hier gemeint. Es ist nämlich so, dass die Tiere schon da waren, aber Adam war einsam. Er hatte niemanden, der zu ihm passte. Und da merken wir auch, dass der Mensch nach biblischer Aussage nicht von den Affen abstammt. Sonst wäre auch Adam ein Affe gewesen und hätte mit den anderen Affen sich paaren können. Ja, ich sage mal so. Und wir wissen auch, der Teufel ist der Affe Gottes, hat mein Bruder hier gesagt. Wahrscheinlich kommt die Affenlehre auch vom Teufel, weil ja der Teufel der Affe Gott ist. Nicht? Darwin war da inspiriert und andere, Haeckel, diese Leute. Und wir lesen deshalb weiter, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Das ist jetzt ein Rückblick, die Tiere waren schon geschaffen, aber nun werden sie zum Menschen gebracht, und zwar damit er sie benennt. Auch hier dieser Verwaltungsauftrag, der Mensch entspricht Gottes Ebenbild, indem er den Tieren Namen gibt. Das bedeutet Herrschaft, wenn ich jemand einen Namen gebe, das ist auch schon eine Art von Herrschaft und im Sinne von Verantwortung. Das sehen wir auch, wenn wir unseren Kindern Namen geben. Ich denke, keiner macht sich das so leicht und beliebig und es ist jetzt egal, ob der Max oder Fritz heißt, sondern man betet darüber, Herr, schenk mir einen Namen für das Kind oder uns einen Namen für das Kind, ja, mit dem es leben kann und das auch sein Wesen widerspiegelt und dass es auch ein Name ist, der dir gefällt. Das war für uns ganz wichtig. Wir haben deshalb die Namen Tabitha und Samuel gewählt aus der Bibel. War uns wichtig. Tabitha war ja eine treue Dienerin des Herrn, die viele Kleider gewebt hat, die dann gestorben ist und von Jesus durch seinen Apostel Petrus auferweckt wurde. Und Samuel, dieser große Prophet im Alten Testament, den Gott gehört hat und der auf Gottes Stimme vor allem auch gehört hat. Ja, das soll auch für unseren Samuel immer wieder ein Hinweis sein, sein Name hier in Gottes Wort zu lesen und Gottes Stimme zu hören. Die Namensgebung, ganz wichtige Sache, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Ganz klar, der Mensch stammt nicht aus dem Tierreich. Das ist ganz klar hier auch gegen die Evolutionslehre, die ja aus dem Heidentum kommt. Die hat Darwin nicht erfunden. Die gibt es schon bei den alten Griechen. Ja, dass aus unbelebter Materie Lebewesen entstanden seien. Es haben schon Philosophen in Griechenland behauptet, solche Dinge. Aber es ist mikrobiologisch unmöglich. Es ist jetzt ein interessantes Buch erschienen, auch auf Deutsch, von Michael Behe, Professor Michael Behe. Über Intelligent Design, Darwins Blackbox. Blackbox ist etwas, was unbekannt ist, was verschlossen ist, ein schwarzer Kasten. Und er weist nach, dass Darwin noch keinen Einblick in mikrochemische, mikrobiologische Prozesse haben konnte und dass eben diese neue Erforschung auch der genetischen Zusammenhänge den Beweis erbringt, dass es einen Schöpfer geben muss, dass es nicht der Zufall sein kann, der all diese Puzzlesteine zusammengefügt hat zu Lebendigem. Das war uns an sich als Christen schon lange klar, aber es wird auch von naturwissenschaftlicher Seite immer mehr betont. Und just werden die Evolutionsanhänger wach und versuchen, den Kreationismus durch Gewalt zu verurteilen. An sich sehe ich da sogar eine Hoffnung. Es wird endlich einmal thematisiert und diskutiert, auch wenn der Europarat jetzt uns verurteilen will, die wir an die biblische Schöpfung glauben. Aber es ist doch schön, dass sie uns überhaupt jetzt einmal so wahrnehmen, nicht? Kann sich auch freuen drüber und dem Herrn die Ehre geben und bitten, dass noch viele Menschen aufwachen und merken, ja, wenn das jetzt so verboten werden muss, da ist ja vielleicht doch etwas dran, wenn die da so Angst haben davor. Es könnte ja sein, dass plötzlich eine Erweckung geschieht und viele an Gott glauben als Schöpfer und Erlöser. Kreationismus, creare, schaffen, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie es in der Bibel steht, eben in 6 Tagen. Und dass die Evolutionslehre im Sinne einer Makroevolution falsch ist. Makroevolution heißt, dass ein Grundtyp in den anderen sich entwickelt hat. Also es gibt eine Mikroevolution, so sagt auch Wort und Wissen. Das heißt, die Pferde haben sich in verschiedene Rassen weiterentwickelt, aber immer innerhalb ihrer Art, wie es die Bibel nennt, oder modern gesprochen innerhalb ihres Grundtyps, die Pferdeartigen. Es gibt kein Pferd, das sich zu einem Affen entwickelt hätte oder umgekehrt, jetzt mal als Beispiel. Allerdings gibt es Mulis und Maulesel, die sind miteinander verwandt, Esel und Pferde, die konnten sich kreuzen und können sich kreuzen, weil sie verwandtes Erbgut haben. Das ist Mikroevolution und das hat Darwin auch beobachtet, aber er hat dann den Sprung gemacht, mit dem Übergang von einer Art in die andere. Und dann hat man Zwischenformen behauptet, die aber nicht unbedingt Zwischenformen sind. Man hat inzwischen nachgewiesen, auch dieser Quastenflosser, das denn sogar noch gibt, dieses Mittelding soll es ja sein zwischen Fisch und Amphibium. Aber das gibt es noch, das ist eine eigene Tierart. Und wenn es eine Zwischenform gewesen wäre, dürfte sie logischerweise nicht mehr geben, nach meiner bescheidenen Kenntnis der Biologie. Und auch dieser Archaeopteryx war eine besondere Art eines Vogels. Gottes Fantasie ist unbegrenzt, wenn er Tierarten erschaffen hat. Ja? Und die lebenden Fossilien, das ist durchaus ein Problem für die Evolutionslehre. Nicht? Dass die ja noch gibt als eigene Arten oder eigene Familien. Ich weiß nicht genau, wie der Begriff jetzt heißt, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja Theologe, möchte mich auch an meine Grenzen halten. Aber von der Bibel her ist ganz klar, dass die Schöpfung von Gott so gemacht ist, wie wir es hier lesen dürfen. Und wir sind dankbar, wenn Naturwissenschaftler uns auch Beweise liefern, dass es tatsächlich sich so verhält, wie es die Bibel sagt. Ja, und dann heißt es nochmal, für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte. Gemeint ist immer Adam, ja, als der erste Mann. Adam steht ja hier, Mensch oder Mann. Ish, dann auch. Also diese Rippe bildete er zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, also Adam, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Im Hebräischen steht hier das Wortspiel Ish, Mann, und Isha, Frau, Männin. Ja, übersetzt Luther sehr kunstvoll. Das steht auch in Anführungsstrichen, auch bei Schlachter hier. Ish und Isha, da ist ein Buchstabe angefügt, nicht? Das ist Aleph im Hebräischen. Und es ist also ganz klar, auch vom Wort her, die Frau ist vom Manne genommen und ist ihm als Gegenüber geschenkt, damit sie auch fruchtbar sein können und sich vermehren, damit Liebe entsteht, damit Zukunft entsteht, auch für Kinder, dass die Menschheit wachsen und gedeihen soll. Und dann heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Das Wesen und Geheimnis und die Schönheit der Ehe. Und dieses Ein-Fleisch-Sein bezieht sich natürlich zunächst auch auf das Biologische. Die Kinder sind das Produkt dieser Vereinigung. Und aber auch auf das geistig-seelische Gebiet, dass man wirklich ja auch zusammenwachsen darf in der Ehe. Man sagt oft bei alten Ehepaaren, die sind sich immer ähnlicher geworden. Und oft sieht man es auch, wie viele Ehepaare sich ähneln. Manchmal klappt es aber nicht so gut, leider auch, werden Ehen auch manchmal überstürzt geschlossen. Aber auch da kann der Herr segnen, wenn beide lernbereit und lernwillig sind. Manchmal werden Ehen aber auch geschieden. Die Bibel nennt zwei Scheidungsgründe. Und zwar, wenn Ehebruch vorliegt, im Sinne von Unzucht, dass der eine Ehepartner außereheliche Beziehungen pflegt, dann ist der Gläubige nicht unbedingt sklavisch gebunden, sondern darf auch sich scheiden lassen. Wobei aber immer die Vergebung und Versöhnung gesucht werden sollte, solange es noch irgend geht. Das steht in Matthäus 19, Vers 9. Vielleicht lese ich einmal die Stelle noch mit uns. Matthäus 19, 9. Da wird ja dieser Schöpfungsbericht nochmal aufgegriffen in Bezug auf die Ehe. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Es war damals üblich im Judentum, dass man aus jeder Beliebigkeit einen Scheidebrief ausstellen konnte. Angebranntes Essen, offengetragenes Haar auf der Straße, also geh weg. Ja? Und deshalb diese Frage, man muss den Kontext wissen. Heute ist ja auch so ähnlich, die gefällt man nicht mehr oder der gefällt man nicht mehr, also nehme ich einen anderen. Das war damals auch nicht viel anders. Und nun sagte Herr Jesus dazu Folgendes. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm: Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Das ist jetzt schon mal falsch, was sie sagen. Er hat es nicht befohlen. Er hat es erlaubt, im Falle etwas Schändlichen, wenn etwas Schändliches vorliegt. In 5. Mose 24, 1 bis 4. Aber was ist diese Schändliche? Darüber haben sich die Rabbiner gestritten. Ist es das angebrannte Essen oder ist es Porneia, Unzucht und Ehebruch? Und der Herr Jesus sagt nun, was es ist. Er sprach zu ihnen: Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Porneia, Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Er nennt hier diese eine Ausnahme für Scheidung und Wiederheirat, und das ist, wenn Unzucht im Sinne auch von Ehebruch vorliegt. Und dann nennt der Apostel Paulus eine weitere Ausnahme in 1. Korinther 7, 15, wenn der Ungläubige sich scheiden lassen will und praktisch den Gläubigen verstößt, so lasse er sich scheiden. Der Gläubige ist in diesem Fall nicht gebunden. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Also diese zwei Scheidungsgründe gibt es auch in der Heiligen Schrift, im Unterschied zur katholischen Lehre, die daraus ein Sakrament gemacht hat, wobei die raffiniert sind. Sie haben zwar keine Scheidung, aber eine Annullierung von Ehen eingeführt. Eine typisch sophistische Verdreherei, nicht, im katholischen Bereich. Kann auch geschieden werden, bloß nennt sich das dann Annullierung. Aber grundsätzlich gilt: Mann und Frau, eine Einheit, ein Fleisch, sie sollen nicht geschieden werden, außer wenn einer die Ehe zerstört durch Unzucht, indem er eins wird mit der Hure oder mit der anderen Frau. Es kann auch eine Frau sein mit einem Mann, ja. Da warnt uns 1. Korinther 6 davor, dass unser Leib ja ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Darum werden nicht Glieder am Leib der Hure. Auch eine sehr aktuelle Warnung, weil ja heute überall auch diese sexuelle Verführung um sich greift. Es braucht da viel Gnade und Bewahrung, gerade auch für Männer, aber nicht nur für Männer, um vor diesen Einflüssen bewahrt zu sein. Und da gehört auch dazu, das Auge auszureißen, das uns zu Fall bringen will. Nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen, das ist ein Bildwort in der Bergpredigt, wo der Herr uns sagen will: Scheide diese gottfeindlichen Einflüsse aus, lass das nicht in dein Haus. Lass dich nicht berieseln mit Dingen, die dich zur Sünde verleiten. Durch Illustrierte, durch Sendungen, durch Dateien und was auch immer. Ja, es gibt ja heute viele Möglichkeiten, wo der Teufel Einfluss gewinnt. Lass dich reinigen durch das Blut Jesu Christi. Bete zum Herrn, dass er dich reinwäscht und bewahrt. Und das geht jetzt auch schon über, was ich gerade gesagt habe, zum letzten Vers. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Es wird auch heute manchmal so dargestellt, Adam und Eva im Paradies, ja. Aber das war vor dem Sündenfall. Heute ist das nicht mehr möglich. Wenn der eine sich dem anderen nackt zeigt, dann kommt Versuchung auf, dann ist die Schlange aktiv, die Unschuld ist zerstört worden. Und wie das kam, das werden wir heute Abend hören. 1. Mose 3, der Sündenfall. Ja, wir haben gesehen, der Mensch ist ein wunderbares Geschöpf, keine bloße Materie, wie es der Materialismus behauptet, auch nicht ein bloßer Geist, wie es der Idealismus gerne uns weismachen möchte, sondern eine Einheit aus Materie und Geist, von Gott geliebt, von Gott zur Herrschaft bestimmt über die Erde in Verantwortung und zur Erlösung bestimmt, dass jeder Mensch zur Buße finde und durch Jesus Christus Heil und ewiges Leben erlange. Amen.